Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo, guten Abend.
Wie geht's dir denn gerade jetzt in dieser bewegten und auch bewegenden Zeit?
Ja, ist so eine Wellenbewegung. Es geht mir, also ich sag mal theoretisch gut, weil ich nichts Schlimmes habe. Ich glaube die letzten 2 Jahre und natürlich jetzt auch die neue Situation mit in der Ukraine, ist halt schon eine Packung, die gerade so rumläuft. Und war auch gerade, also ich hatte es auch, also die Corona, und das war, also die Jungen würden sagen, das war nicht nice. Also von wegen, nimmt nur keiner ernst. Wenn ich sage, ich hatte Omikron, dann kommen die alle, hey, du Weichei, hab mal Delta. Aber ich sag, Entschuldigung, wahrscheinlich wäre ich gestorben. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Wie nah lässt du denn dieses Weltgeschehen jetzt gerade an dich ran? Also bist du jemand, der sich wirklich so alle Talkshows reinzieht, alle Informationen, alle Bilder? Oder sagst du irgendwann so, jetzt brauche ich mal so eine Auszeit, jetzt kann ich gerade nicht mehr?
Also ich lasse es ja immer auf mich rein, weil, weißt du, der Mensch, ich bin ein sehr politischer Mensch, deswegen interessiert mich das Ganze schon menschlich. Aber auch der Comedian lässt rein, weil ich muss und will damit ja auch umgehen. Also das ist ja auch mein Job, auf eine Bühne zu gehen oder in der Sendung zu sitzen oder jetzt, wenn ich so ein Buch habe, wo ich sage, das ist ein neues Buch, das unterhält, und das ist auch gut so in dieser Zeit. Auch reine Unterhaltung ist wichtig und so geht es mir ja auch. Also du musst nur ab und an auch mal dann lesen ein Buch oder schau dir eine Serie an oder geh essen mit der Family oder Freunden, sonst dreht man ein bisschen am Rad.
Und ist dir das während dieser ganzen, wir sind ja jetzt im dritten Jahr der Pandemie, in der ganzen Zeit tatsächlich auch gelungen, dieses Humor ist, wenn man trotzdem lacht, oder hat es schon auch mal Phasen, wo du dachtest, scheiße, was ist jetzt los?
Ich würde was Ähnliches sagen, aber ich würde es nur ganz anders formulieren. Also das hat auch wieder Wellenbewegungen gehabt. Ich hatte auch Zeiten, so ging es mir auch wieder Anfang diesen Jahres, also es war letztes Jahr schon fast Déjà-vu, wo ich einfach das gemerkt habe, dieses, ich kann nicht auf Tour gehen, dieses Monate nicht, und dauernd redet man drüber und irgendwann, und es ist ja auch kein unmittelbarer Ausblick. Es ist ja nicht so, klar, jetzt kann man dann wahrscheinlich wieder touren in irgendeiner Form, aber das heißt ja nicht, es ist normal. Also das wird ja für uns Künstler wird es ja vor nächstes Jahr, also vor 2023, nicht wirklich eine volle Normalität geben. Also das ist ja so.
Lass uns mal aufs letzte Jahr gucken und dein so ganz persönliches Resümee, denn du warst ja unfassbar kreativ.
Ich habe extrem viel gearbeitet. Ja. Und das war, glaube ich, auch dem geschuldet. Ich hatte am Anfang ja die volle, also ich war so völlig unten. Das war so Ende Januar, Anfang Februar. Ziemlich genau eben vor einem Jahr, vor 13 Monaten. Und dann war es, boah, fuck, ich muss irgendwie. Und dann war ich im Kopf schon, boah, ich will ja eigentlich mein Zept-Jubiläum machen, 25 Jahre. Und dann kam die Idee, oh Mensch, ich habe eine Idee für ein Buch. Schrägerweise hatte ich ja gerade 4 Monate vorher ein anderes Buch rausgegeben, völlig anderes Thema. Aber das Fernsehthema war so stark gerade bei mir. Und ich habe gemerkt, wir schauen ja auch alle viel. Man muss ja mal sagen, in meinen letzten 2 Jahren hat ja Fernsehen wieder das hat einen anderen Drive bekommen für uns alle. Also weil, wie ich im Buch ja geschrieben habe, heißt übrigens nur noch eine Folge, damit ich nicht mal sagen, das Buch geht über die, ich wähle halt einfach mal meine Favorite-Serien der letzten 50 Jahre und sind alte dabei, neue dabei. Und das habe ich ja gemerkt, man schaut viel neue Sachen, aber manchmal guckst du eben auch mal wieder, dann guckst du eine Folge Columbo und das hat so was ganz was Schönes, Nostalgisches.
Ja, und auf das Neue kommen wir natürlich gleich noch so richtig ausführlich, aber lass uns trotzdem noch mal beim letzten Jahr bleiben, weil das war nicht das Einzige. Du hast ja nicht nur in Anführungsstrichen ein Buch geschrieben, du hast den Podcast gemacht mit deiner Tochter und machst ihn auch immer noch, dein Synapsen-Mikado. Und als wir beide das letzte Mal sprachen, da fing das gerade so an und das ist ja jetzt quasi so eine Art Selbstläufer geworden.
Ja, als wir sprachen, war es noch eine ganz amateurhafte, einfach auf Instagram und Facebook, ich habe ein Handy hingestellt, man hat mich gesehen und meine Tochter gehört.
Und die Mama krabbelte auf dem Boden irgendwie, um nicht in die Kamera zu krabbeln.
Ja, es war so ein...
Ich erinnere mich.
Also wir hatten einfach Spaß, indem wir geredet haben. Also der Titel ist geblieben. Also mittlerweile ist es ja ein Podcast, den man auf allen Podcast-Kanälen hören kann. Heißt Synapsen-Mikado, Gespräche mit einer 14-Jährigen. Damals war es noch Gespräche mit einer 12-Jährigen. Das wird jetzt jedes Jahr mehr.
Ach.
Natürlich. Und aber wie meine Tochter sagt, das ist so schön. Als wir die erste Folge heuer aufnahmen, ja, wie, keine Ahnung, am 5. Januar, die hat am 1. Januar hatte Geburtstag. Und ich so, ja, jetzt hier ganz neu, Synapsen-Mikado, Gespräch mit einer 14-Jährigen, meine Tochter saß da und scheiße, bin ich alt. Das war so ihr Einstieg in dieses Jahr. Was soll ich da sagen? Aber dieser Podcast, der fußte eigentlich drauf, dass wir eben auch in dieser Zeit, das war aber schon 2020, angefangen haben. Was heißt nicht angefangen, aber die Gespräche, die man geführt hat, wurden immer intensiver. Weißt du, klar, wenn die Kids mal 12 werden, dann haben wir am Abend erst über Politik gesprochen, Fernsehserien, was Lustiges, was Trauriges. Und das habe ich gemerkt, es ist eigentlich toll, den Jungen zuzuhören, weil es werden immer die Klischees geklopft. Ja, die Pubertät und bla bla bla. Gut, das mache ich auch, klar, mal was Lustiges im Programm. Aber die gucken schon mal auf diese Welt nochmal ganz anders.
Es ist auf jeden Fall total spannend. Und für all diejenigen, die es noch nicht gehört haben, das ist einfach ja auch überhaupt nicht vorbereitet. Zumindest hat man den Eindruck. Ne? Ihr redet einfach und daraus entwickelt sich was.
Genau, also wir geben uns einfach, mittlerweile ist es ja ein Familienpodcast, meine Frau, meine Tochter und ich. Und weil man gemerkt hat, so grooven wir voll im Dolby Surround. Und meine Tochter roastet mich, dann meine Frau puffert mal ab, dann roasten die beide mich. Aber es ist wunderbar und wir geben uns ein Thema, also wir quatschen halt vorher. Manchmal ist es so, dass wir wirklich erst an dem Tag, sie kommt ja, du kennst ja, die Kids kommen von der Schule, und dann kommt sie rein und dann, du Lilly, wir wollten, und sie, sprich nicht mit mir. Also ja, aber weißt du, in einer Stunde nehmen wir den Podcast auf, ich muss mit dir, dann sprich nicht mit mir bis zum Podcast, weißt du so. Dann ist auch besser, lass sie sein, sie macht das auch total gerne, weil bei uns ist die Regel, wenn sie sagt, du, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich mag das nicht, am nächsten Tag ist vorbei. Definitely.
Mhm. Und dann gab es und gibt es ja auch noch den berühmten Whisky Day. Und ich glaube, der ist auch entstanden in der Corona-Zeit. Du hast ihn vorher schon gemacht.
Ja, der Whisky, er hieß mal Whisky Montag. Mittlerweile habe ich es Whisky Time genannt, weil ich es nicht mehr jeden Montag mache, weil das ein bisschen viel ist. Und ich wollte unabhängig sein. Es hat tatsächlich angefangen, das war in der zweiten Woche vom ersten Lockdown.
Also so jetzt, schnell schon.
Ja, es war wirklich, ja, es war Ende März 2020. Und ich war so, boah, voll frustriert und sage, was geht hier ab, was ist los? Auftritte abgesagt, was soll denn das? Und dann dachte ich, komm, lass jetzt nicht dein Herz dunkel werden, jetzt machst du eine gute Flasche Whisky auf, ich bin ein großer Single-Malt-Liebhaber. Ich habe mein Handy hingestellt und habe gesagt, hey Leute da draußen, tut euch was Gutes, ich trinke gerne Whisky, was ihr auch immer macht, der eine isst Kaviar, der andere Chips, whatever, stoßt mit einer Bluna an und dann habe ich angefangen zu quatschen, was gerade passiert und dann wurde ich überrollt, also wie mit dem Synapsen-Mikado. Ja. Ich habe Response bekommen, hunderte Reaktionen, Zuschriften und es haben sich dann zehntausende Menschen angeguckt und ich war immer so, okay, ich dachte, also wenn da mal, also so 1000 Leute gucken, das ist ja schön. Ja, und dann habe ich das irgendwie dann mal jeden Montag gemacht. Mittlerweile ist es so ein Ding, also das ist relativ unregelmäßig, regelmäßig, dass ich einfach, ich trinke weiterhin, ich mache mir guten Whisky auf und dann quatsche ich über die Zeit. Quatsche auch über den Whisky und sage, wo kommt der her oder Geschmack, whatever. Aber eben auch, es ist ein bisschen mehr was geworden, man würde sagen, wie so ein Solo-Podcast. Jemand, der keinen anderen gefunden hat.
Ja, aber das Ding geht nach wie vor durch die Decke, habe ich gesehen.
Ja, also meine Leute lieben das und schauen das und beantworte auch die ganzen Dinger selber. Also also wenn da Antworten sind, das sind meine Antworten. Klar kriegst du ja auch immer, man wird ja auch in diesen Zeiten leider mal auch wüst beschimpft von Menschen, die halt einfach politisch eine völlig andere Meinung haben, aber auch da, also ich schreibe schon selber zurück, auch wenn die dann immer schreiben, ja, wahrscheinlich ist das irgendein Computerbot, der mir da antwortet. Und ich so, nein, 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 ich habe dich gerade selber verarscht. Und da können die oft gar nicht damit umgehen.
Du hast jetzt gerade mal so dein persönliches Resümee gezogen, aber du ziehst ja auch immer mal wieder gerne das Resümee so für die Gesamtsituation. Ich sage nur mal Stichwort Resilienz.
Also ich habe das ja auch als Wort irgendwie, ich kann mich erinnern, ich habe so ein Interview irgendwie im Fernsehen gesehen, irgend so ein Corona-Leugner und die Journalistin, ja, Corona, ja, ich krieg das nicht, warum? Ja, ich bin resilient. Und wahrscheinlich hat er das Wort bei Lanz. Also wenn so Worte wurden bei Lanz gedroppt und dann alle, hey, ich bin auch resilient. Und wie ich es im Buch dann auch geschrieben habe, es war so lustig, weil ich habe dann gesagt, ja, ich kenne die Filmreihe Resilient Evil. Und by the way, es auch über ein Virus, der Zombie-Virus, also Zorona. Ja, und so gehen dann meine Gedanken spazieren. Weißt du, so ein einfaches Wort und sofort, bam, erschließt sich dann eine Nummer über, ja, Mila Jovovich macht die Ausgangsbeschränkung mit einer Pumpgun. Und ja, also bei Resilient Evil darf man nur über einem Zombidenzwert von 100, also raus.
Nur noch eine Folge, dein neues Buch Fernsehen von A bis Z. Im Grunde ist es ja für einen selbsternannten Fernsehjunkie das Buch, das sich aufgedrängt hat, oder?
Natürlich. Also es hat sich erstmal mir aufgedrängt, weil mir kam dieser Gedanke, dieses, boah, ich schreibe gerade so viele Geschichten auf, weil ich das Jubiläumsspecial vorbereite und habe dann gemerkt, boah, das kann ich nie alles auf der Bühne erzählen. Das ist ja, da stehe ich ja 5 Stunden im Programm. Dann gemerkt, es gibt auch eben Geschichten, die dann geschrieben, die man viel ausführlicher machen kann. Weißt du, so sind ja auch dann ganz persönliche nochmal Geschichten zu den Serien drin. Nimm die Star Trek-Geschichte, wo ich Spock kennengelernt habe. Das habe ich so vorher auf der Bühne nie erzählt. Und weil es halt eine, ja, keine Ahnung, das ist eine Highlight-Geschichte meiner letzten 35 Jahre, dass ich einen Auftritt mache auf einer Star Trek-Convention, wo 2000 Trekkies sitzen und Leonard Nimoy, den ich kennenlernen durfte vorher, ein paar Stunden vorher, vor meinem Auftritt, der sagt, hallo, und der mich gefragt hat, ja, was machst du hier? Ja, Comedian, ich mache Witze über Raumschiff Enterprise. Und er meinte, ja, er guckt sich den Auftritt an. Und ich war so, ja, ist klar, logisch, der guckt sich den Auftritt an. Das sagen die Amis immer, die sind nett. Und dann stehe ich halt Backstage und der so, okay, jetzt kommen wir dann raus. Und dann kommt plötzlich Leonard Nimoy rein.
Nicht dein Ernst. Er
kommt bei der Tür rein. Und das Erste, was mir einfiel, war, ich sagte ganz laut, Spock auf der Brücke. Weil ich war so, sag mal, was macht der hier? Und ich so, was machst du da? Also auf Englisch halt. Und ich habe dir gesagt, ich schaue mir den Auftritt an. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich habe gedacht, sie lügen mich an. Mhm. Und dann hat er sich in die erste Reihe gesetzt, genau Mitte, erste Reihe. Die Leute haben getobt, als er quasi da reingegangen ist. Alle haben ihn gesehen und wussten, boah, der Spock schaut sich den Mittermeier an, wie der jetzt dann sein Star Trek-Programm spielt. Und ich war hinten, boah, shoot, ich muss ja, der spricht ja kein Deutsch, weil der hört ja dann, also wenn ich jetzt rausgehe und mache alles auf Deutsch, dann hört der nur, Captain Kirk geht durch die Gänge und dann ist einer tot und da, er ist tot, Jim sagt dann noch Pille und Spock sagt faszinierend. Da dachte ich muss irgendwie, okay, dann war ich hinten zum Veranstalter, sag mal, kannst du mir ein paar Worte übersetzen? Was heißt Besatzungsstatisten auf Englisch? Was heißt Ionensturm? Ich habe ja keine Ahnung, was heißt denn sowas?
Sehr cool, ja.
Und dann bin ich raus und habe quasi angefangen, also erst den Gag auf Deutsch zu machen. Es saßen ja 2000 Zuschauer da. Und dann habe ich immer auf Englisch übersetzt. Und das Lustige war, die Leute haben immer zweimal gelacht. Die haben erst über das Deutsche gelacht und dann haben sie gelacht, weil sie wussten, ich übersetze jetzt spontan für Spock quasi. Ja. Und irgendwann war das so eine Mischung aus, manchmal habe ich gar kein Deutsch mehr gemacht, sondern erst Englisch. Ja, und er saß da und ist also bei meinem Schlussgag habe ich ihm aus dem Augenwinkel gucke ich dann so und er ist aufgestanden, hat mir sein Live Long and Prosper Zeichen gemacht und hat Standing Ovations gegeben. Und das sind so Momente, die werde ich in mein ganzes Leben nicht vergessen.
Absolut.
Und da war ich dann so, ich weiß, das muss ich auch mal aufschreiben. Für mich und vielleicht auch für die Menschen, weil irgendwie, es ist eben nicht nur, dass ich Serien geil finde oder Filme, sondern ich habe oft zu manchen Dingen auch ganz persönliche Bezüge und das wollte ich da quasi ausarbeiten.
Wenn wir die Zeit mal so ein bisschen zurückdrehen, was heißt ein bisschen, wenn wir die Zeit mal richtig zurückdrehen, was waren denn so deine Lieblingssendungen und Serien als Kind?
Naja, Enterprise ist mein Favorite aller Zeiten, das muss ich einfach so sagen, weil ich war ja noch sehr jung, als das 72 anlief, war ich halt 6 oder 7, als ich angefangen habe, das zu gucken. Und da habe ich das ja geguckt und mein Gott, das ist ein echtes Weltall, die fliegen da rum. Da haben ja noch, weißt du, meine Tochter, wenn das sehen würde, die sagt, Papa, was soll denn diese polnische Sperrholzschachtel-Verfilmung? Jetzt kannst du mir, also, weißt du, meine Tochter hat Avatar gesehen, da kannst du, wenn du vergleichst mit Raumschiff Enterprise, obwohl inhaltlich ich Enterprise geiler finde wie Avatar, weil Avatar ist so, also magersichtige Schlümpfe auf einem Planeten namens Pandora, die mit Pflanzen sprechen, das habe ich hinter mir. Also Enterprise, was gab es noch? Mehr Bonanza hat einen natürlich abgeholt.
Ja.
Ist zum Beispiel eine Serie, die ist nicht gut gealtert. Das, wenn du heute guckst, das ist wirklich, also das ist Männer-WG. Ich habe es wirklich versucht mit meiner Tochter.
Ich habe es mit meinem Sohn versucht, das hat auch nicht funktioniert.
Boah, wenn selbst der Sohn nicht. Ich meine, meine Tochter saß wirklich davor und sagt, sag mal, Papa, echt jetzt? Und dann hat die mich zitiert. Weißt du, so ein 60-jähriger Cowboy, der mit seinen 3 40-jährigen Söhnen und einem asiatischen Koch in eine WG namens Ponderosa. Oh. Und ich war so, sag mal, ist jetzt aber nicht woke, was du gerade machst. Und dann meinte sie zu mir, naja, weißt du, als du jung warst, da gab es noch nicht mal die Buchstaben, um das Wort woke zu schreiben. Und ich habe den Fehler gemacht, dann noch zu sagen, hey, pass mal auf, das war meine erste Serie, die ich in Farbe gesehen habe. Und sie so, was, du hast schon gelebt, als es noch keine Farbe gab. Und das sind so Dialoge, die mittlerweile, wenn wir vorm Fernseher sitzen, die mir natürlich dann so, das macht es natürlich schön, in dem Fall einfach aus Spaßgründen. Und dann gibt es aber Serien oder Filme, wenn du zusammen was anschaust. Also gut, ist jetzt nicht so romantisch, aber wir haben uns dann, das war das Weihnachten 21 oder 20 noch im ersten, als der erste oder die zweite lange Nacht des Lockdowns, würden wir Game of Thrones sagen, da haben wir alle Weihnachtsfilme geguckt in den 2 Wochen. Wir waren ja gewohnt, nur Fernsehen zu gucken. Und da war natürlich auch Stirb langsam dran. Ist klar. Also, weil meine Tochter meinte am Schluss, das ist ein super Weihnachtsfilm.
Es ist ja wirklich viel passiert, wie du es ja auch selber im Buch sagst, von Lassie bis zum Bachelor. Wie haben sich denn diese Serien verändert? Also kann man das überhaupt auf den Punkt bringen?
Also meine Aussage ist ja, dass Fernsehen war früher, natürlich war viel langsamer und Fernsehen war früher eher so ein bisschen wie Kiffen.
Es gab ja auch nur 2 Sender.
Ja, es gab, man überlegt ja mal, stell dir mal vor, die Pandemie wäre 1980 gewesen, wir wären ja gar nicht mehr da, wir hätten uns alle gegenseitig geschlagen, keine Ahnung. Also es wäre, das hätte nicht funktioniert gesellschaftlich. Also wenn wir, stell dir vor, ohne die ganzen Streamer, Netflix bis Amazon, also keine Ahnung. Also
aber das, wir waren gerade bei deinem schönen Gedanken mit dem Kiffen.
Ja, damals war Fernsehen mehr Kiffen. Heute würde ich sagen, ist es oft, das ist Crystal Meth. Das ist synthetisch, also bis zum, ich sag mal, Zahn- und Synapsenausfall. Also ich meine, man muss ja, weißt du, wenn das eine Serie wie Love Island, wenn das in den 80ern gezeigt worden wäre, ich glaube, es hätte einen Volksaufstand gegeben. Ich weiß es nicht. Oder die Menschen wären verwirrt auf die Straße gelaufen und wären alle von Autos überfahren worden. Ich muss ja dazu sagen, ich habe mich dann ja mal im letzten Jahr vor allen Dingen, weil ich so eben das Buch geschrieben habe und dachte, ich beschäftige mich auch mal mit den neuen Serien. Ich habe manche Sachen, hatte ich wirklich nie geguckt. Love Island, dachte ich, komm, ich glaube, da muss ich nicht einsteigen. Doch, habe ich dann. Und dann habe ich mir, also bin ich da eingestiegen und meine Tochter meinte zu mir, Papa, du schaust Love Island, echt? Und
nur
ich so,
aus Recherchegründen.
Ja, und ich sage so, aus Recherchegründen. Und sie so, ist schon klar, Papa, Zwinker-Smiley. Auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, also das ist wirklich unfassbar. Du guckst das und das ist ja junge, haarlose, tätowierte, gewachste Menschen. Die wohnen alle in so einer, du würdest sagen, in so einer Barbie-Puff-Villa. Das sieht ja aus, das ist ja nicht von dieser Welt. Und dann sprechen die ja Dialoge untereinander. Die müssen ja dann miteinander in die Kiste hüpfen, weil sonst kommen sie nicht weiter. Die müssen quasi, das ist so, also wann wurde je die Förderung der Prostitution besser betrieben wie bei Love Island? Das muss man an der Stelle mal dazu sagen. Und pass auf, ich kann meinen Lieblingsdialog, ich kann den auswendig, weil das ist wirklich, man glaubt das ja nicht.
Wenn
das, pass auf, mein Lieblingsdialog. 2 hatten ein Einzeldate. Einzeldate heißt, dass die zu zweit sitzen, weil sie verstehen das Wort Einzel nicht. Also ich finde ja, Einzeldate ist, einer hockt alleine in einem Zimmer und spricht an die Wand. Aber gut, egal. So, Einzeldate heißt alleine, Gruppendate heißt Gangbang. Also, 2 saßen da, diese gewachsenen. Er war, keine Ahnung, nennen wir ihn Bachelor, auch wenn er, wie auch immer. So, auf alle Fälle, sie guckten sich beide so an. Also sie, ich sag mal so, die können in jedem Pornofilm, hätten sie definitiv gute Rollen spielen können. Und dann meinte er zu ihr, boah, du siehst so toll aus. Und sie, ah, du auch. Und dann meinte er, und ohne irgendwie, dass dazwischen was war, mit dir kann man so gut reden. Und sie, mit dir auch. Wow. Ich meine, verstehst du, Happy End. Und dann haben die, glaube ich, gepoppt. Ich habe keine Ahnung. Also, und das sind Dialoge. Das kann, weißt du, ich kann das gar nicht schreiben. Ich würde mich gar nicht trauen. Also, ich habe, also, weißt du, und dann, oder.
Überhaupt das Wort Dialog ist da schon fehl am Platz.
Weißt du, es wirkt auf der einen Seite so ein bisschen wie Warten auf Godot. Mhm. Nur halt, also im Hardcore-Porn-Bereich. Also das ist halt so in der Nischenecke, weißt du so. Mhm. Und ja, wenn heute einer Warten auf Godot Teil 2 schreiben würde, er würde sicherlich mal eine Woche auf Love Island recherchieren.
Auf den Zusammenhang muss man erstmal kommen. Lass uns auf Columbo kommen. Zudem habt ihr ja beide einen besonderen Bezug, deine Tochter und du.
Ja, weil Columbo habe ich geliebt. Ich meine, Columbo war ja so dieses Antisystem zu diesen ganzen geschniegelten Kommissaren, weil ich meine, Columbo war ja so ein bisschen der Kettwiesel der Kommissare, der Inspektoren. Also für die, die den nicht mehr kennen, das ist ja 70er Jahre, 80er, also 70er hauptsächlich. Und der hatte ja so einen Trenchcoat an, ein Glasauge, er ging immer so. Also eigentlich sah er so ein bisschen aus wie die Typen, die im Trenchcoat vom Beate Use-Shop rumlungern. Aber er war ein genialer Inspektor. Und er hat bei jedem, also wenn er dann die Tatverdächtigen, am Schluss war immer, er ist eigentlich schon rausgegangen aus der Tür und dann hat er sich umgedreht, ach, ich hätte da noch eine Frage. Uns hat das so, meine Frau und mich, das hat uns so an unsere Tochter erinnert, weil das war so ein Fragekind. Die hat immer gefragt. Also das war so, warum, wieso, weshalb? Dann hast du erklärt, ja, wieso? Und wenn du ihr irgendwas erklärt hast, hat die, und deswegen haben wir sie irgendwann Mrs. Columbo genannt. Und bei Columbo war es ja so, er hat immer von seiner Frau gesprochen, Mrs. Columbo, die man aber nie gesehen hat.
Das stimmt,
deswegen,
ja.
Glaube ich ja, meine Tochter ist die Reinkarnation von Mrs. Columbo.
Einer deiner Helden war ja Jerry Lewis schon in ganz frühen Jahren und dem bist du tatsächlich auch begegnet bei deiner Laudatio zur Goldenen Kamera für sein Lebenswerk, habe ich gesehen.
Ja, das. Ich glaube, Jerry Lewis war, nein, ich glaube, das war der erste Comedian, der mich als kleinen Bub lachen gemacht hat. Weil ich habe über den schon gelacht, als ich noch gar nicht verstanden habe, was denn Dialoge bedeuten, Texte, whatever. Und die Filme liefen ja damals schon im Fernsehen, wo ich halt wirklich auch 4 oder 5 war. Und aber sein Gesicht, seine Körpersprache, das ist halt bis heute also genial, muss man sagen. Und es war für mich immer, also der King of Comedy, man kann ihn so nennen. Ich meine, das ist sicher einer der größten Comedians, der ever auf diesem Planeten gelebt hat und einer der lustigsten. Und ich war immer ein großer Fan. Und als ich dann, das war 2005, wurde ich angerufen. Ich saß tatsächlich gerade in New York im Hotelzimmer, weil ich gerade, ich hatte da, war da einfach aus Auszeit und mal wieder ein paar Wochen. Und dann so, hey, wir hätten eine Laudatio für Jerry Lewis. Und ich war so, Moment mal, ihr wollt mich verarschen.
Versteckte Kamera. Nee.
Ja. Also versteckte Kamera. Nein, das ist die goldene Kamera. Also, ja, aber ihr versteckt dann die goldene Kamera. Nein, das ist wirklich. Und das war natürlich, also für so eine Legende, eine Laudatio zu halten, das, also ich, hatte ich die Hosen voll. Spinnst du. Und dann habe ich aber eigentlich, und da habe ich den Rat befolgt, den mir meine Frau immer gibt, wenn ich einen wichtigen Auftritt habe, den ich leider nicht immer dann herstellen kann. Manchmal denkst du nicht dran, aber die sagt zu mir immer, mach dein Herz auf. Und ich habe mein Herz aufgemacht und ich habe dann halt so erzählt, wie ich das erlebt habe als Kind. Und dann habe ich ihn ja nachgemacht, weil das war so, dass ich als kleines Kind immer, wenn ich einen Jerry Lewis Film gesehen hatte, bin ich durch die Wohnung wie er gelaufen, konnte sein Gesicht, seine Bewegungen. Und das habe ich dann gemacht. Und er hat das ja hinten im Monitor gesehen. Sie haben ihm das dann auch übersetzt. Und er ist rausgekommen und er guckt mich an. You're crazy, but you're funny. Das ist natürlich, also da bin ich auf die Knie gegangen und ich durfte dann ein Jahr später, hat er sich dann mich gewünscht als Host, als Gastgeber einer Fernsehsendung zu seinem 80. Geburtstag.
Boah, wie toll, oder?
Und das war so, okay, weil ich also wie ich, naja, Jerry Lewis, der hat mit seinen Leuten gesprochen und der hat dich ja kennengelernt da. Wir sind ja danach dann noch essen gegangen und am nächsten Tag habe ich den nochmal getroffen und er fand dich lustig und sagt, der soll das machen. Und ich war immer so, okay, gerne, aber was, wie, wo? Das Lustige war, da keiner wollte mich, weil es ist klar, jeder der Sender hatte natürlich, die hatten ihre berühmten Anchors und Gastgeber und sagen, ja, wieso, was? Ja, aber der will den. Ja, okay, kannst ja nicht widersprechen. Dann haben wir da, das war ja wie so ein Interview, also 90 Minuten saß ich mit dem und habe mit ihm über sein Leben gesprochen. Und ich habe mich Wochen, Monate lang, glaube ich, vorbereitet. Das war, also ich habe die Filme geguckt, wir haben Ausschnitte, ich habe Bücher gelesen und ich war, also, und dann wollte ich ihn halt auch zum Lachen bringen, an dem Tag. Ich dachte, pass auf, ich muss einen Gag mindestens machen, der so ist, dass der, ich will ihn einmal so zum Lachen bringen, dass der völlig aus der Defense rausgeht, dass der gar nicht mehr. Und das war dann aber ein Gag, der gar nicht so, der ganz anders gemeint war. Also kann man im Buch nachlesen, nur noch eine Folge, weil das war tatsächlicherweise, es war ein eigentlich völliger Versprecher oder Dreher, ich habe was falsch übersetzt und das war für ihn dann trippel lustig und ich habe es ganz anders gemeint und es ging um Captain Kirk. Also das könnt ihr da, hey, böser Cliffhanger, hallo?
Hallo?
Ja, ich bin noch da.
Ja, ich dachte, das war
Nein, ich bin nicht gegangen, das wäre jetzt geil gewesen. Mittlerweile so, Cliffhanger, so, weißt du, schön, es war super.
War schön gewesen.
Aber ich gehe jetzt einfach mal.
Ja.
Aber das ist ja das, weißt du, deswegen ist, ich glaube, der Titel vom Buch, als der so im Kopf hat, dieses nur noch eine Folge, weil das Vorbuch, das Corona-Buch hieß ja, ich glaube, ich hatte es schon. Und der Punkt ist, das sind so Sätze, die wir alle ganz oft verwenden.
Ja.
Und dieses nur noch eine Folge, ich meine, wie oft sind wir nachts um 2.30 Uhr da gesessen, komm, nur noch eine Folge, 24, komm, dann gehen wir ins Bett. Und dann war wieder so ein Cliffhanger, sagt, nee, Nee. Ich habe den Satz gesagt, als ich noch nicht wusste, was das für ein Cliffhanger war.
Der ist genau wie One for the Road, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Einen nehmen wir noch.
Kommt drauf an, wie groß der ist, weißt du so.
Richtig, richtig. Nur noch eine Folge heißt es Fernsehen von A bis Z. Und du hast es tatsächlich so, ja, dieses Fernsehalphabet. A, am Anfang war das Bild Jerry Lewis, haben wir schon drüber gesprochen. B, Bachelor und Dschungel, haben wir auch drüber gesprochen. Dann hast du Batman und Legoland. Was ist das denn?
Naja, Batman war, ich glaube, Batman ist wichtig, auch fürs Fernsehen. Es gibt ja die ganz alte Serie, diese Zeugen, Krawum, Boing, mit diesen Comicschriften. Und ich wusste ja, dass ein neuer Batman kommt. Ich denke oft schon sehr weit voraus. Also ich wusste schon vor einem Jahr, es hieß ja, es kommt ein neuer Batman. Und dann hieß ja auch, Robert Pattinson spielt ihn. Und ich war so, sag mal, ihr spinnt doch. Ihr könnt doch nicht einen Glitzervampir Batman spielen lassen. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Ich meine, das ist schon klar, weißt du, so Batman, Fledermausphobie und so, und Vampire sind auch Fledermaus. Ich meine, ich dachte, Batman ist jetzt raus. Weil ich meine, seit wir wissen, Corona von der Fledermaus, dachte ich, jetzt ist er erstmal für ein paar Jahre weg. So als Superheld, überleg dir mal, komm als Fledermaus verkleidet in einen Raum oder versuch jemanden zu retten auf der Straße und der so, geh weg von mir, steck mich nicht an, du Drecksau. Und und deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, also über und Batman ist ja mittlerweile, da hat ja keiner mehr Angst. Als der Lego-Film rauskam, Batman, the Lego-Movie, denke ich so, Entschuldigung, wenn du mal Batman als Lego-Figur gesehen hast, als Böser, dann sagst du nicht so, hu, 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 jetzt habe ich aber Angst. Ich hoffe nicht, er hat noch was von Fisher-Price dabei. Also, ich meine, das, und diese Bilder hat man dann plötzlich im Kopf. Da geht ja sofort so ein Film ab. Und deswegen, also gibt es dieses, by the way, ich war in Batman jetzt, vor kurzem im Kino. Man geht wieder ins Kino. Du, der ist echt cool. Also das ist der düsterste Batman, der, ich sag mal so, die Opening-Szene, die ist, okay, ach, da wollt ihr hingehen. Und das hat nichts mehr mit dem Glitzervampir zu tun. Ich meine, er muss ja nicht viel machen. Also er muss ja einfach immer nur, er guckt ja ernst, da ist nichts. Da ist nicht ein amüsanter, da ist nichts. Also was aber sehr konsequent ist, sehr düster. Aber cooler Film.
Und von Batman kommen wir direkt jetzt zu Pippi Langstrumpf. Weil Pippi Langstrumpf nimmt ja auch einen Teil in deinem Buch ein und auch in eurem Leben, habe ich gesehen. Hast du die denn als Junge tatsächlich auch gelesen? Die Pippi?
Ja, ich habe die gelesen und ich habe eine ganz starke Erinnerung, dass ich vor allem samstags war mir oft allein daheim, weil meine Eltern arbeiten mussten und ich habe Platten gehört. Weil es gab ja keinen Videorekorder.
Die habe ich auch noch, stimmt.
Und ich hatte Pippi Langstrumpf-Platten, Pumuckl-Platten, also ich bin dann Pippi auch mal fremdgegangen mit Pumuckl und Winnetou-Platten. Aber ich habe eine ganz starke Erinnerung, dass ich Pippi Langstrumpf Vinyl gehört habe und das waren ja die mit den Originalstimmen aus der Fernsehserie, weil ja damals, wir hatten keinen Videorekorder und wenn Pippi Langstrumpf sehen wolltest, dann musstest du warten, bis wieder Ferienprogramm war im Sommer, sonst lief das ja nicht.
Stimmt.
Und ich fand Pippi super, also die war halt, selbst für mich als Junge, weil die war so dieses Unabhängige, dieses Freie, dieses Anarchische und wie ich immer sage, die war ihrer als junge, selbstständige Frau ihrer Zeit weit voraus. Das war die Greta meiner Kindheit.
Mhm. Ja, also, ja, meiner auch. Aber ich habe so meine Jungs so in meiner Klasse und auch davor, die haben immer so Kalle Blomqvist natürlich und so. Ja, mehr so in der Richtung. Pippi, ja, fand sie auch okay, dann aber mehr tatsächlich die Filme, nicht so sehr das Buch. Also insofern für mich war die ja die Greta der damaligen Zeit.
Das stimmt. Aber die war halt nicht so weich wie Greta, weil sie nur Fridays for Future, sondern Pippi hat ganze Woche für Future gemacht. Die war nie in der Schule. Also insofern, die hat es durchgezogen.
Und deine Tochter zieht das ja teilweise auch durch, ne?
Na, sie geht hoffentlich in die Schule. Nein, die ist tatsächlich gut in der Schule. Nur eines muss man an der Stelle mal sagen. Also Pippi war echt die coolste. Also wenn die Mädels sagen, cooler Dude, dann sag mal, hey, das war die coolste Braut. Aber warum hatte die wirklich uncoolsten Freunde? Ich meine, Tommy und Annika, das war wirklich genau das, was wir als Freunde nie haben wollten. Das war so Geschwister am Tor alive. Das war so, Moment mal, mit denen sprichst du dann mal am Schulhof gar nicht. Und das fand ich schon komisch. Nee, aber meine Tochter hat Pippi auch geliebt.
Wollte dann auch die Nudeln so schneiden.
Ja, das hat sie tatsächlich. Das ist so lustig, weil ich meine, das sind natürlich Dinge, du guckst dann Pippi Langstrumpf mit deinem Kind und dann siehst du diese anarchische Dinge, eben Schere und die Nudeln schneiden.
Du, ich habe das auch gemacht, so ist es nicht.
Du, wir alle waren auf der Suche nach dem Spunk.
Richtig.
Also, Und wir haben ihn nie gefunden. Und ich glaube, es ist ja gut, dass wir nie oder dass jeder seinen eigenen Spunk findet. Weil Spunk war ja so vielleicht, also es war ja wie eine Metapher, glaube ich, bei Pippi, dass du kreierst ein Wort und dieses Wort ist was für dich. Du suchst das und findest es, du weißt, du findest es schön, du weißt aber nicht, was es ist. Und es gibt aber ein gutes Gefühl. Und das ist was, also was man vor allen Dingen in der heutigen Zeit eigentlich gut brauchen kann. Dass du sagst, hey, pass mal auf, ich glaube, ich suche jetzt mal schnell meinen Spunk, weil der Rest der Welt, der geht mir gerade tierisch auf den Zack.
Lass uns kurz noch über Tutti Frutti und Wetten, dass sprechen.
Boah, das sind ja mal...
Naja, ist doch mal eine Hausnummer.
Das sind ja jetzt mal zwei Dinge... Also man muss, es ist ja voll die Retrowelle im Fernsehen. Es ist ja wirklich Wahnsinn, dass alles Wetten, dass, dann hast du Zonk, 7 Tage, 7 Köpfe, jetzt kommt die 100.000-Mark-Show wieder. Du denkst dir so, sag mal, was geht denn ab? Und ich habe letztes Mal, es ist mir so durch den Kopf geschossen, stell dir mal vor, 1996, 97, irgendein Typ, Frau, fällt ins Koma, wacht jetzt wieder auf, dann gibst du eine Fernsehzeitung, so eine Zeitschrift, guckst so rein und sagst, ja, läuft ja alles noch. Es hat sich ja nichts verändert. Ich meine, das ist wirklich, das ist so, also wenn Tutti Frutti wiederkäme, dann hätte ich echt Ehrfurcht. Weil ich meine, Tutti Frutti war ja, ich meine, das hat uns aufgeklärt auf eine Art und Weise. Ich werde immer gefragt, Herr Wittermeier, und warum Comedy? Und es gab eine Zeit, das war irgendwie so Ende 90er, Anfang 2000er, die Journalisten alle mal sagen, ja, Comedy ist doch überbewertet, jeder macht Comedy. Und dann bin ich irgendwann mal beim Interview, bin ich völlig ausgetilt und sage, ich kann sie auch nicht mehr sehen. Weißt du, es gibt einen Lachmittwoch, einen Spaßdonnerstag und einen Fun-Freitag. Ich will keinen Fun-Freitag, ich will einen Fuck-Freitag, ich will Tutti Frutti wiedersehen. Und ich bin also da gesessen, rant and rave, und ich war so, weißt du, und ihr Kritiker habt Tutti Frutti gekreuzigt. Sowas kann man ja nicht angucken. Das ist ja, keine Ahnung, also eine auf hohlen Brüsten, also werden nur Brüste gezeigt, ansonsten gibt es keinen Sinn. Und ich sage, was ist denn gegen Brüste zu sagen? Brüste brauchen keinen Sinn. Weißt du, was soll das? Die Bluse auf die Banane wackelt. Es ist wunderbar. So haben wir das damals empfunden. Wenn euch das nicht gefällt, das ist ja mein Prinzip. Wenn Leute übers Fernsehen schimpfen, sage ich immer, warum schaltest du nicht aus oder um? Ich meine, wir alle haben die Möglichkeit. Also ihr könnt euch ja. Und ich meine, mittlerweile ist ja Fernsehen so vielfältig. Ich meine, klar, also Wetten, dass hat natürlich als Lagerfeuer, als mediales Lagerfeuer so funktioniert. Das war, als es jetzt lief, da diese eine Folge nochmal mit Gottschalk, wir saßen da auch, wir waren bei sehr guten Freunden und unsere Tochter war dabei, Lilly, und dann haben wir die erste Dreiviertelstunde wirklich geguckt. Und wir sind dann irgendwie in andere Zimmer gegangen, haben gequatscht und Lilly hat sich dann das ganz angeguckt. Mhm. Sie fanden ein bisschen seltsam, dass die Menschen alle so alt waren da drin, weißt du, als dann die Abba-Jungs kamen, weißt du, wie alle so, oh mein Gott, die Legenden sind da. Und Lilly war so, ja, also, oder Udo Lindenberg, das ist jetzt nicht, da sitzt sie halt davor und sagt, kann man jetzt nicht mal irgendeinen Jungen nochmal rausschicken? Sie ist jetzt auch nicht wirklich Helene Fischer-Fan, deswegen war für sie musikalisch. Ach du, die Zoe weiß, das war großartig. Da kam sie dann und sagte, das ist geil. Sowas darf mehr kommen.
Nur noch eine Folge Fernsehen von A bis Z. Auf jeden Fall ein tolles Buch. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht da drin. Nicht nur zu blättern, sondern auch zu lesen, weil das ist ja auch wie so eine Zeitreise, die man ja quasi selber auch genauso erlebt hat. Wie geht's denn jetzt weiter für dich in diesem Jahr?
Ja, ich hoffe, dass das jetzt, also dass die Tour in einer einigermaßen normalen Form jetzt abläuft, weil du weißt es ja nicht. Du weißt ja oft eine Woche vorher nicht. Das Problem ist ja auch, dass diese ganzen verschobenen Termine, die sind so da, die spielt man jetzt, oder aber wie? Dann wurde es ja mittlerweile dreimal umgelegt. Also du weißt ja gar nicht mehr, welche Regel gilt denn jetzt. Muss man jetzt, darf man nackt da sitzen, muss aber eine Maske unten hin tun, aber oben frei, so wie im Swingerclub, da musst du ja quasi das Ding nach unten. Was darfst du denn alles? Wie, also darf ich essen nur mit Maske? Also muss ich in ein anderes Raumzeitkontinuum? Also ich hoffe, das findet alles statt und ich spiele bis Sommer noch das ZEPT-Jubiläumsprogramm. Und dann kommt mein neues, das ja vor 2 Jahren hätte starten sollen. Ich habe es dann ja nie geschrieben, weil es heißt 13, weil es sollte mein 13. Programm sein. Mittlerweile habe ich in der Zwischenzeit 2 Programme zwischendrin gespielt. Ich kann es ja nicht mehr umbenennen, weil die Plakate sind gedruckt, der Titel ist gemacht. Was soll ich tun? Was auf meinem Plakat steht 13. Jetzt spiele ich es auch und jetzt schreibe ich es auch und sage einfach, das ist mein 13. Berlin ist, im Oktober im Admiralspalast, worauf ich mich wahnsinnig freue, weil der Admiralspalast in Berlin, das ist so ein besonderer Ort. Es gibt ja so Orte, weißt du, so, und ich habe da drin mal gespielt, wir hatten so eine, da habe ich Support für Eddie Izzard gemacht und dann haben wir einmal einen Abend gemacht mit 6 Comedians aus 6 Ländern das war der 8. Mai 2015 und das war quasi zum 70. Jahrestag Ende Zweiter Weltkrieg und haben quasi so, dass Comedy Grenzen überspringen kann. Und was ganz traurig ist, damals war auch ein russischer Comedian bei uns dabei, also auch ein Kumpel von mir, den ich auf den vielen Comedy-Reisen kennenlernen durfte, dass halt jetzt im Moment Comedy ohne Grenzen, also jetzt wäre er der Böse. Damals war ich halt der einzige Nicht-Alliierte.
Gibt es schon wieder was Neues in der Pipeline? Im Kopf?
Ich habe immer Ideen im Kopf. Es kommen tatsächlich heuer es kommen noch 2 sehr, sehr spaßige neue Projekte von mir im Fernsehen. Haltet Ausschau, das wird echt cool. Und es wird lustig und cool.
Michael, ich danke dir, dass du dabei warst. Wünsche dir, dass das alles so klappt, wie du es dir vorstellst. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir hier.
Ich mich auch. Und wenn es nicht klappt, mache ich was anderes.